Meine Predigt heute steht in Psalm 49. Psalm 49. Hab's überschrieben mit Erlöst aus der Hölle Gewalt. Ein wörtliches Zitat vom Vers 16. Schade, dass bei allen modernen Übersetzungen das Wort Hölle, das an zwei Versen vorkommt, komplett rausgestrichen wurde. Sehr schade. Das verändert die ganze Bedeutung des Psalms. Nur in unserer alten Lutherbibel, die von 1545 bis kurz vor 1900 in allen christlichen Kirchen auf dem Altar lag, dort ist die Übersetzung, die wirklich das Original ist und die wir als Grundlage für diese Predigt haben. Ich lese Psalm 49 auf der Seite 808 im Alten Testament. Ein Psalm der Kinder Korah vorzusingen. Höre zu, alle Völker. Merket auf, alle, die in dieser Zeit leben. Beide gemein Mann, also einfache Männer und Herren, beide reich und arm miteinander. Mein Mund soll von Weisheit reden und mein Herz von Verstand sagen. Wir wollen einen guten Spruch hören und ein Feingedicht auf der Harfe spielen. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Übertreter oder meiner Übertretungen umgibt? Die sich verlassen auf ihr Gut und trotzen mit ihrem großen Reichtum. Kann doch ein Bruder niemand erlösen, noch Gott jemand versöhnen oder vor Gott jemand versöhnen? Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen, dass er es muss lassen, anstehen ewiglich. Ob er auch gleich lange lebet und die Grube nicht ziehet, den Mann wird sehen, dass solche Weisen doch sterben, sowohl als die Toren und Narren umkommen und müssen ihr Gut andern lassen. Das ist ihr Herz, dass ihre Häuser wären immer da, ihre Wohnungen bleiben für und haben große Ehre auf Erden. Dennoch können sie nicht bleiben in solcher Würde, sondern müssen davon wie ein Vieh. Dies ihr Tun ist eitel Torheit, noch loben's ihre Nachkommen mit ihrem Munde. Sie liegen in der Hölle wie Schafe der Tod. Sie liegen in der Hölle wie Schafe der Tod nahe zieh. Aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen und ihr Trotz muss vergehen, in der Hölle müssen sie bleiben. Aber Gott wird meine Seele erlösen aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. Lass dich's nicht irren, ob einer reich wird, ob die Herrlichkeit seines Hauses groß wird. Denn es wird nichts in seinem Sterben mitnehmen, oder er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen, und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren, sondern er tröstet sich dieses guten Lebens und preiset es, wenn einer nach guten Tagen trachtet. So fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Kurz, wenn ein Mensch in der Würde ist und hat keinen Verstand, so fähret er davon wie ein Vieh. Mein erster Punkt, eine wichtige Botschaft an alle Menschen in allen Völkern. Psalm 49, Vers 1, ein Psalm der Kinder Korah vorzusingen. Die Psalmen waren Lieder, die zur Ehre Gottes gesungen wurden. Die Kinder Korah waren nach 1. Mose 36 Nachkommen Esaus, die er von einer heidnischen Frau bekommen hatte. Und die Kinder Korahs waren Musiker, die diesen Psalm geschrieben haben. Das Wort Selah, das immer wieder vorkommt, ist ein Hinweis für die Musiker, die den Psalmgesang begleitet haben, und deshalb wird es beim Lesen übergangen. Die ersten 5 Verse sagen inhaltlich gar nichts zum Thema dieses Psalms. Sie sagen nur, wie wichtig das ist, was jetzt kommt. Sie sind Einstimmung auf die zentrale Bedeutung dieses Psalms für unser Leben. Vers 2. Höre zu, alle Völker, merket auf, alle, die in dieser Zeit leben. Was im Psalm 49 gesagt wird, ist wichtig für alle Völker und alle Menschen dieser Erde. Jeder, der heute auf dieser Erde lebt, muss ganz genau zuhören. Was Gott uns hier sagen will, hat eine große Bedeutung für alle Menschen, die am Leben sind. Vers 3, beide, gemein Mann und Herren, beide reich und arm miteinander. Keiner ist von dieser Botschaft des Psalms ausgenommen, das gemeine, einfache Volk nicht und die hohen Herren auch nicht, die angesehen und wichtig sind. Auch deine finanzielle Situation hat keinen Einfluss auf das, was jetzt kommt. Beide, Reiche und Arme, sind gleichermaßen angesprochen. Was du bist und was du hast, verändert die Wichtigkeit dieser Botschaft für dein Leben nicht. Denn das, was wir hier lernen, ist völlig unabhängig von deiner gesellschaftlichen Position und Stellung. Vers 4, mein Mund soll von Weisheit reden und mein Herz von Verstand sagen. Viele Menschen beanspruchen Weisheit und Verstand für sich. Sie glauben, Weisheit und Verstand hat mit deinem akademischen Grad und deiner Ausbildung zu tun. Aber rhetorische Fähigkeiten, Erfolg und Berühmtheit werden die Wichtigkeit dieser Botschaft für dein Leben nicht verändern. Denn das, was hier gesagt wird, ist göttliche Weisheit, göttlicher Verstand, unabhängig vom Grad deiner Bildung, unabhängig von allen Erfahrungen, die du gemacht hast. Vers 5, wir wollen einen guten Spruch hören und ein fein Gedicht auf der Harfe spielen. Gedichte und Lieder prägen sich ein. Gedichte und Lieder begleiten uns und prägen uns. Deshalb sind unsere Texte, die wir singen in unseren Liedern, so einfach in der Melodie und so wichtig, dass sie jeder von Herzen mitsingen kann. Denn das, was jetzt kommt, ist wichtig für unser ganzes Leben. Deshalb müssen wir das, was wir hören, uns ganz tief einprägen. Deshalb hören wir gut zu und nehmen wir zu Herzen, was dieser Psalm uns zu sagen hat. Und dann wird die Sprache und das Thema des Psalms sofort sehr ernst, weil es um eine Frage geht, die jeder Mensch für sich beantworten muss und die eine Auswirkung auf deine ganze Ewigkeit hat. Mein zweiter Punkt: Kannst du deine Seele im Gericht Gottes erlösen? Vers 6. Warum sollte ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn mich die Missetat meiner Übertreter umgibt? Warum soll ich mich fürchten in bösen Tagen, wenn ich mit meiner Missetat, meinem Ungehorsam, meiner Ungerechtigkeit, meiner Bosheit und meiner Schuld und Sünde konfrontiert werde? Luther formuliert das wunderbar: Wenn mich die Missetat meiner Übertreter umgibt, das heißt, meine ganzen Übertretungen, mein ganzes Versagen umgibt mich von allen Seiten schlagartig und steht mir vor Augen. Das passiert dann, wenn wir vor Gott stehen und vor ihm gerichtet werden, dass alle Bosheit meines Lebens schlagartig vor mir steht. Denn wir alle müssen unser Leben vor Gott verantworten. Wir alle müssen Rechenschaft ablegen für alles, was wir getan haben. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. unnütze und böse Worte, die andere Menschen und Gott missachten, sagen wir täglich. Dazu kommt unsere Arroganz und Lieblosigkeit gegenüber anderen Menschen. In Matthäus 22, 36 wird Jesus gefragt, was das vornehmste und wichtigste Gebot ist. Und dann sagt Jesus in Matthäus 22, Vers 37 bis 40, Jesus aber sprach zu ihnen: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen zwei Geboten hange das ganze Gesetz und die Propheten. Dieses wichtigste Gebot haben alle Menschen übertreten. Du und ich, wir alle sind schuldig. Keiner von uns liebt Gott von ganzem Herzen, weil wir andere Götter und Götzen haben, die uns wichtiger sind und die wir anbeten. So ist das. Wir beten unseren Körper an, unser Geld, unseren Erfolg, unseren eigenen Genuss. Das sind Götzen, die in unserem Leben häufig vor Gott kommen. Und dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, das schaffen wir auch nicht, egal wie sehr wir uns anstrengen. Und alle diese Überträgungen und alle diese Versagen umgeben uns, sie stehen uns schlagartig vor Augen, wenn wir vor Gott stehen und unser Leben vor Gott verantworten müssen. Das erinnert mich an Jesaja 6. Sehr interessante Verse, die mich in den letzten Wochen sehr bewegt haben. Dort hat Jesaja ein Gesicht, wie er vor dem Thron Gottes steht. So muss es auch sein, wenn Menschen gerichtet werden. Jesaja 6, Vers 1 bis 4. Des Jahres, da der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl, und sein Zaum füllte den Tempel. Seraphim stunden über ihm, ein jeglicher hatte 6 Flügel, mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauchs. Die Seraphim, das sind die Engel. Sie rufen am Thron Gottes: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Denn vor dem Thron Gottes gibt es keine Sünde, keine Bosheit, nichts Unheiliges, das sich den Geboten Gottes widersetzt. Denn alles, was unrein ist, alles, was sich in der Gegenwart Gottes gegen Gott stellt, wird sofort vernichtet. Deshalb sagt Jesaja in Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe. Und dann sagt Jesaja: Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Wir haben keine Ahnung, wie heilig Gott ist. Jesaja spürt sofort, dass er so kaputt von der Sünde ist, dass er augenblicklich sterben muss, wenn Gott ihm nicht gnädig ist. So wird es sein, wenn alle Menschen im Gericht Gottes vor Gott erscheinen müssen. Keiner wird vor dem Thron Gottes über seine Sünde verhandeln oder diskutieren. Alles, was sich den Geboten Gottes widersetzt, alles, was die Heiligkeit und Größe Gottes auch nur im Ansatz in Frage stellt, wird vor dem Thron Gottes sofort vernichtet und in die Hölle geworfen. Deshalb ist jede menschliche Vorstellung über das, was wir Gott sagen wollen oder was wir ihn fragen wollen, völlig undenkbar. Denn wir haben auf 1000 Fragen nicht eine Antwort. Hiob 9, Vers 1 bis 3, Hiob antwortete und sprach: Ja, ich weiß fast wohl, dass also ist, dass ein Mensch nicht rechtfertig bestehen mag vor Gott. Hat er Lust, mit ihm zu halten, mit ihm zu hadern oder zu streiten, so kann ihm auf 1000 nicht eins antworten. Auf 1000 Fragen Gottes können wir nicht eine Antwort finden. Es gibt keine Rechtfertigung für unsere Sünde, keine Möglichkeit, unsere Sünde vor Gott zu verstecken. Wir Menschen sind aus einem Volk von unreinen Lippen. Wir sind abgrundtief böse, zerstört von der Sünde. Psalm 53, 3 bis 4 steht, Gott schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei, der nach Gott frage. Aber sie sind alle abgefallen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Gott schaut vom Himmel, aber es gibt keinen Menschen, der Gutes tut und Gott gehorsam ist. Keinen, keiner von uns. Wer ehrlich in den Spiegel schaut und seine Sünde und seinen Stolz und Hochmut anschaut, der muss verstehen, dass unsere Sünde unser größtes Problem ist. Und das Schlimme an unserer Sünde ist, wir sehen sie selber gar nicht. Wir sind blind für die vielen Fehler, die wir machen. Denn die allermeisten Menschen glauben doch tatsächlich, dass sie vor Gott ganz gut dastehen. Sie glauben der Lüge des Teufels, der in der Bibel als der Gott der Welt bezeichnet wird, der die ganze Menschheit verführt. Nach 2. Korinther 4, Vers 4 hat der Satan, der Gott dieser Welt, der ungläubigen Sinn verblendet, dass sie nicht klar sehen und ihr Leben für völlig wertlose Dinge investieren. Das zeigt sich auch im nächsten Vers, Psalm 49, 7. Die sich verlassen auf ihr Gut und trotzen auf ihren großen Reichtum. So machen das die Menschen. Sie verlassen sich auf ihren großen Reichtum, obwohl sie am Ende ihres Lebens nichts mitnehmen können. Denn alles, was sie tun, alles, was sie sammeln, ist vergänglich. So lesen wir das auch in 1. Petrus 1, 24. Dort steht, denn alles Fleisch, also alle Menschen, ist wie Gras und alle Herrlichkeit der Menschen, also alles, was so wunderbar ist in unseren Augen, wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorret und die Blume abgefallen. Alles Fleisch, alle Schönheit deines Körpers, der andere beeindruckt und anzieht, ist wie Gras, das verdorrt. Und alle Herrlichkeit der Menschen, also alle besonders schönen Dinge, die wir in der Welt finden, ist wie des Grases Blume, die abfällt und vergeht. Was tun wir nicht alles für das, was in unserer Welt als schön, als reich und herrlich bezeichnet wird? Alle Herrlichkeit der Menschen, das ist dein Besitz, dein Grundstück, dein Haus, dein Auto, dein Beruf, deine Karriere, dein Ansehen, deine Macht, dein Bankkonto, deine Gesundheit, deine Schönheit und alles, was auf dieser Erde erstrebenswert und wichtig ist. Was wird nicht alles dafür investiert? Viele arbeiten Tag und Nacht für irdischen Besitz und irdische Anerkennung. Sie investieren alle Kraft, die sie haben, um am Ende mit ihrem Besitz und ihrer Ehre und ihrem Ansehen in dieser Welt glücklich zu sein. Deshalb machen sie es doch. Aber alle Herrlichkeit, aller Besitz, alle Ehre dieser Welt macht dich nicht glücklich. Und was noch schlimmer ist, alle Herrlichkeit der Menschen vergeht. Alles, was wir auf dieser Erde besitzen, hilft uns nicht, wenn wir vor Gott stehen und wenn wir uns vor ihm rechtfertigen müssen. Deshalb fragt Jesus in Matthäus 16, 26, was hilfe es dem Menschen, so er die ganze Welt gewinne? Das ist doch genügend Vermögen, oder? So er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Wisst ihr, wir haben eine unsterbliche Seele. Und Jesus hat nach Offenbarung 1, Vers 18 die Schlüssel der Hölle und des Todes. Das heißt, Jesus sagt bei jedem Menschen, ob er an ihn glaubt oder nicht, wann Schluss ist, wann er gehen muss. Und Jesus sagt auch, ob wir in den Himmel oder in die Hölle kommen. Und dann hilft dir der Besitz der ganzen Welt nicht, wenn du keine Vergebung deiner Schuld hast. Deshalb fragt Jesus hier, oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele wieder löse? Nichts kann der Mensch geben. Wir können unsere Schuld und Sünde selber niemals wieder gut machen. Jesaja 64, Vers 6. Aber nun sind wir allesamt, also wir alle, die wir hier sitzen und alle Menschen, wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges oder schmutziges Kleid. So ist unsere eigene Gerechtigkeit, schmutzig, sündig. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. So ist das. Die Sünde treibt uns wie der Wind durch diese Welt und wir wissen gar nicht, was wir machen sollen. Wir können unsere Schuld und Sünde vor Gott niemals wieder gut machen. Wir sind völlig kaputt von der Sünde. Und dann fragt uns der Psalmschreiber, Psalm 49, Vers 8, kann doch ein Bruder niemand erlösen, noch vor Gott jemand versöhnen. Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen, dass er es muss lassen anstehen ewiglich. Kein Mensch ist vor Gott gerecht und der Lohn der Sünde ist der Tod und die ewige Verdammnis in der Hölle. Davon spricht auch später Vers 15 in unserem Psalm. Und die Frage ist, wie wir vor Gott gerecht werden wollen, vor dem wir unser Leben verantworten müssen. Und es ist sehr interessant, was die Menschen nicht alles tun, um dem Gericht Gottes zu entgehen, auch wenn das völlig sinnlos und wertlos ist. Das finden wir im nächsten Punkt. Mein dritter Punkt, langes Leben, große Weisheit und viel Besitz helfen nicht im Angesicht des Todes. Psalm 49, Vers 10, ob er auch gleich lange lebet und die Grube nicht sieht. Je älter Menschen werden, desto mehr bemühen sie sich, so lange wie möglich zu leben. Aber auch wenn einer lange lebt und sehr alt wird, so kommt doch der Tag, an dem er sterben muss und vor Gott stehen wird. Wir sind nach 1. Petrus 1, 23 aus vergänglichem Samen geboren. Und deshalb wird schon in der Geburt festgelegt, dass wir irgendwann sterben müssen. Und auch wenn man lange lebt, so kommt doch der Tag, an dem Jesus entscheidet, wann du gehen musst. Darauf haben wir keinen Einfluss, egal wie sehr wir uns bemühen. Der Tag deines Todes hat Jesus schon festgelegt. Ob dir das gefällt oder nicht. Deshalb steht in Vers 11, Psalm 49, 11, denn man wird sehen, dass solche Weisen doch sterben, sowohl als die Toren und Narren umkommen und müssen ihr Gut andern lassen. Auch die Weisen und Klugen werden sterben, genauso wie die Toren oder Dummen. Und die Narren. Deine Klugheit, deine Bildung, deine gesellschaftliche Position haben keinen Einfluss auf deinen Tod. Und jeder, der stirbt und diese Erde verlässt, der muss alles, was er auf dieser Erde gesammelt hat, zurücklassen. Psalm 49, 12. Das ist ihr Herz, dass ihre Häuser wären immer da. Ihre Wohnungen bleiben für und für und haben große Ehre auf Erden. Das ist in ihrem Herzen. Das ist ihnen wichtig. Ihr Besitz, ihre Häuser, ihre Wohnungen, ihre Errungenschaften, ihre Anerkennung, ihr Erfolg, ihre Ehre. Und sie wollen natürlich, dass das, was sie haben, für immer Bestand hat. Psalm 49, 13. Dennoch können sie nicht bleiben in solcher Würde, sondern müssen davon wie ein Vieh. Auch berühmte, wichtige, erfolgreiche, mächtige, anerkannte Menschen müssen sterben. Alles, was wir auf dieser Welt erreicht haben, können wir nicht mitnehmen. Alle Anerkennung und Ehre wird vergehen. Allen Besitz müssen wir zurücklassen. Unsere Beerdigung mag noch so großartig und beeindruckend sein. Ohne Gott und ohne Vergebung gehen wir, sagt die Bibel, wie das Vieh, wie die Schafe, Ziegen, Kühe, Pferde. Sie sterben und dann verwesen sie in der Erde. Nichts bleibt übrig von dem Herrlichen, was wir auf dieser Erde vielleicht dargestellt haben. Nichts bleibt übrig von allem, was wir hier auf dieser Erde erreicht haben. Aller Genuss, alle Ehre, aller Besitz, alles Irdische hat ein Ende. Auch die größte menschliche Herrlichkeit ist nicht mehr wie eine Blume, die abfällt und verdirbt. 1. Petrus 1, 24. Und ich frage mich wirklich, warum die Menschen so tun, als würden sie ewig leben. Und warum die Menschen nicht darüber nachdenken, dass sie am Ende ihres Lebens vor Gott stehen müssen. Deshalb sagt auch unser Psalmschreiber im Psalm 49, Vers 14, dies ihr Tun ist eitel Torheit. Noch loben sie ihre Nachkommen mit ihrem Munde. Alles menschliche Tun ist im alten Deutsch eitle Torheit, man könnte sagen stolze Dummheit. Auch die klügsten Menschen leben so, als würden sie ewig leben. Als müssten sie ihr Leben nicht vor Gott verantworten. Und irgendwann sterben sie. Und dann, wisst ihr, dann wird alles vergessen sein, was sie auf dieser Erde erreicht haben. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass unser Leben nur dann einen Sinn macht, wenn wir Vergebung unserer Schuld und Sünde haben. Wenn wir ein Leben leben, das unvergänglich und ewig ist, wie es die Bibel sagt. Und das spricht unser nächster Punkt an. Nur Gott erlöst dich aus der Hölle Gewalt. Psalm 49, Vers 15. Sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod naget sie. Aber die Frommen werden gar bald über sie herrschen und ihr Trotz muss vergehen, in der Hölle müssen sie bleiben. Was für ein schreckliches Bild für Menschen, die ohne Gott und ohne Vergebung sterben müssen. Sie liegen in der Hölle wie Schafe, der Tod naget sie. Ja, der Tod nagt an uns schon, wenn wir älter werden. Unsere Körper wird alt und krank und er geht kaputt, bis wir sterben. Und dann liegen wir Menschen in der Hölle wie Schafe, wie wertloses Vieh, wie Menschen ohne Wert. Denn die Hölle ist ein furchtbarer Ort. Der reiche Mann in Lukas 16, 24 redet davon, dass er Pein in dieser Flamme leidet. Wer ohne Vergebung stirbt, der brennt in der Hölle für alle Ewigkeit. In der Hölle gibt es keine Vergebung und kein Entrinnen mehr. Dann ist aller Widerstand, aller Trotz, aller Spott über die Frommen vorbei. Denn was steht hier? In der Hölle müssen sie bleiben. Keiner kommt aus der Hölle wieder heraus. Diese ewige Verdammnis wünschen wir keinen Menschen. Deshalb ist die Vergebung, die uns Jesus schenken will, das Wichtigste, was ein Mensch finden kann. Wir brauchen Jesus, um Vergebung zu erfahren und in den Himmel zu kommen. Davon redet der nächste Vers, Psalm 49, Vers 16. Aber Gott wird meine Seele erlösen aus der Hölle Gewalt. Das ist es doch. Gott wird meine Seele erlösen aus der Hölle Gewalt, denn er hat mich angenommen. wunderbar. Auch jeder andere Mensch, den möchte Gott gerne annehmen und erlösen. Deshalb starb er doch am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Deshalb hat Jesus sein teures Blut für uns vergossen. Wir müssen nur Buße tun über unsere Sünde und Jesus annehmen. So lesen wir das in 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9. Dort steht so: Wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, wir lügen, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass uns die Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend. Sünde vor Jesus bekennen und ihn um Vergebung bitten, das müssen wir tun, wenn wir nicht in die Hölle kommen wollen. Und wer in aller Demut und Ehrlichkeit mit seiner Sünde zu Jesus kommt, dem wird wirklich vergeben. Das hat die Bibel versprochen. Das ist die beste Botschaft, die es gibt. So wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reiniget uns von aller Untugend. Und nachdem wir unsere Sünde bekannt haben, nehmen wir Jesus als unseren Herrn und Heiland an. Wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen mit ihm leben. Das ist das beste Leben, das wir uns vorstellen können. Das lesen wir, Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, jeder, der Jesus als seinen Herrn und Heiland aufnimmt, der ist ein Kind Gottes. Der hat den Geist Gottes. Der hat ewiges Leben. Und er kommt ganz sicher in den Himmel. Diese Botschaft ist eigentlich sehr einfach. Tu Buße über deine Sünde und nimm Jesus an. Und dennoch sind die meisten Menschen nicht bereit, sich vor Gott zu demütigen und Jesus anzunehmen. Und dann mein fünfter und letzter Punkt. Nur Menschen ohne Verstand verlassen sich im Sterben auf ihre irdische Herrlichkeit. Nur Menschen ohne Verstand verlassen sich im Sterben auf ihre irdische Herrlichkeit. Psalm 49, 17. Lass dich's nicht irren, ob einer reich wird, ob die Herrlichkeit seines Hauses groß wird, denn er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen. Und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren, sondern er tröstet sich dieses guten Lebens und preiset es, wenn einer nach guten Tagen trachtet. Ich frage mich wirklich, wie kann es sein, dass reiche, kluge, mächtige, erfolgreiche Leute so leben, als würden sie diese Erde nie mehr verlassen. Warum machen sich die Menschen über alles Gedanken, aber den Tod verdrängen sie? Warum werden im normalen Leben alle Gefahren, alle Möglichkeiten bedacht? Aber am Ende unseres Lebens machen wir Ohren und Augen zu. Das kommt daher, dass der Satan die Menschen verblendet hat. Und deshalb wollen wir heute jeden, der uns zuhört, wachrütteln. Denn das letzte Hemd hat keine Taschen. Wer es auf dieser Erde gut hat und sich damit zufrieden gibt, ohne sich mit seiner Schuld und Sünde zu beschäftigen, der ist ein Narr, sagt die Bibel, weil er auf dem direkten Weg in die Hölle ist. Hier steht, lass dich's nicht irren, lass dich nicht blenden von deinem Besitz, deiner Gesundheit, deiner Herrlichkeit, von allem, was du erreicht hast. Denn du kannst im Sterben nichts mitnehmen. Hiob sagt in Hiob 1, 21, ich bin nackend oder nackt von meiner Mutterleibe kommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. So ist es, nackt geboren, nackt gehen wir wieder. Und dann musst du dein Leben vor Gott verantworten. Und wehe dir, wenn du dann keine Vergebung hast. Psalm 49, 20. So fahren sie ihren Vätern nach und sehen das Licht nimmermehr. Menschen, die ohne Jesus sterben, weil sie keine Vergebung haben, die fahren dahin wie alle ungläubigen Vorfahren und Väter vor ihnen. Und dann steht hier, und sehen das Licht nimmermehr. Denn wenn ihr zeitlich begrenztes Augenlicht verlischt, dann werden sie für immer in der Finsternis der Hölle sein. Und sie werden Jesus, das Licht der Welt, nimmermehr sehen und immer unter dem Zorn Gottes bleiben. Deshalb sagt Mose im Psalm 90, Vers 12, wird ja oft bei Beerdigungen gelesen, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug ist nicht der, der die Augen vor dem Sterben zumacht. Klug ist der, der die Vergebung Jesu angenommen hat und der deshalb vorbereitet ist, wenn er diese Erde verlassen muss. Denn wer Vergebung hat, den wird Jesus zu sich in den Himmel holen. Denn, 1. Johannes 1,7, das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Habt ihr gehört? Von aller Sünde. Egal, was passiert ist, egal, was noch passieren wird, wir kommen als seine Kinder in den Himmel. Und dann schließt Psalm 49 mit einem letzten Vers ab, der alles nochmal zusammenfasst. Wunderbar. Psalm 49, 21. Kurz, wenn ein Mensch in der Würde ist und hat keinen Verstand, so fährt er davon wie ein Vieh. Jeder Mensch, der hier lebt, ein gutes Leben lebt, ohne sich Gedanken über die Ewigkeit zu machen, der hat keinen Verstand. In Vers 11 wurden solche Menschen als Toren, Narren, dumme Leute bezeichnet. Und doch gibt es viele kluge, intellektuelle und angesehene Menschen, die von Jesus nichts wissen wollen. Das Urteil Gottes über diese Menschen ist mehr als eindeutig. Sie haben keinen Verstand, weil sie diese Welt ohne ihren Schöpfer erklären wollen. Und es kann doch nicht sein, dass ein Mensch sich über alles im Leben Gedanken macht, aber den Tod verdrängt er, solange er lebt. Wisst ihr, wir brauchen Jesus nicht deshalb, damit wir hier auf dieser Erde ein gutes Leben haben. Wir brauchen Jesus auch nicht deshalb, dass er uns segnet, unser Leben, das voller Sünde, voller fauler Kompromisse ist, wie das bei vielen Christen leider der Fall ist. Daran hat Jesus kein Interesse. So ein Leben segnet er auch nicht. Nein, wir brauchen Jesus, weil wir völlig kaputt von der Sünde sind und weil wir ohne ihn für immer in der Hölle brennen. Ohne Jesus sterben wir wie das Vieh. Was für ein Bild. Wie die Tiere. Ohne Jesus ist alles, was wir hier auf dieser Erde erreicht haben, völlig sinnlos. Natürlich, es vergeht. Alles vergeht. Wir können nichts mitnehmen, was wir hier auf dieser Erde erreicht haben. Aber mit Jesus und seiner Vergebung wissen wir, dass wir unterwegs zum Himmel sind. Trotz all meiner Sünde, wisst ihr, trotz allem, was ich heute und morgen noch mache. Dort sind wir zu Hause. Dort ist alles Leiden, alles Kämpfen und alles Sterben vorbei. Wunderbar. Hebräer 13, 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Danach sehnen wir uns. 2. Petrus 3, Vers 13. Denn wir warten aber eines neuen Himmels und einer neuen Erde nach seiner Verheißung, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Darauf warten wir. Und das wird nicht diese Welt hinbekommen. Das kommt nur unser Gott hin. Weil wir Jesus haben, deshalb haben wir eine herrliche Zukunft bei Jesus im Himmel. Darauf freuen wir uns. Darauf leben wir hin. Dafür wollen wir unser Leben investieren, die wenigen Tage oder Jahre, die wir noch haben. Und das Leben mit Jesus hier und heute ist das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Weil wir mit Jesus so viele Zusammenhänge verstehen, die allen Menschen, die ohne Gott leben wollen, verschlossen sind. Denn Jesus ist bei uns, er führt uns, er ist bei uns in den Tiefen unseres Lebens, er ist unser Hirte, er vergibt uns, er geht mit uns durch alle Nöte und Schwierigkeiten und am Ende bringt er uns ganz sicher in den Himmel. Wunderbar. Das hat er uns in seinem Wort versprochen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du am Kreuz auf Golgatha für unsere Schuld und Sünde gestorben bist, dass du dein Blut vergossen hast, Herr. Dass wir diese Botschaft kennen, dass es Menschen gab, die uns davon erzählt haben. Dass wir eine Heimat im Himmel haben, wie wunderbar, Herr Jesus. Und wir bitten dich von Herzen, schenk, dass viele Menschen das noch verstehen, Herr. Dass sie Vergebung und ewiges Leben bekommen. Dank dir für dein Wort heute Morgen. Amen.